Guten Morgen, es ist Samstag, der 12. April 2025 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für rechtsoffene Linke, linksoffene Rechte und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Den Podcast für alle, die Negerküsse und Zigeunerschnitzel auch mit Andersdenkenden gern teilen. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine Bitte habt ihr schon mal gehört, die nämlich um den kleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevante Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Im Namen unseres ganzen Teams und diverser Rechtsanwälte sage ich herzlich Danke und begrüße zu einem Solo für zwei aus Bella Italia, meine allerliebste Mittäterin, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ciao.
Ciao, bello.
Ich hoffe, es geht dir da drüben gut, Milena, weit ab vom Schuss. Ich hoffe, du genießt es.
Ma sì, sto bene. Baboncino anche. Lissi anche. Also dem Pudel geht's auch gut.
Das ist das Wichtigste.
Das kleine Raubtier fütter ich hier gerade parallel mit ein paar Leckerlis.
Ja. Oder eine Flasche Pommes frites vielleicht, Palim. Da kommen wir später zu, die gibt es ja auch noch zu genießen. Aber zuallererst diese Woche, wir werden ja selten aktionistisch, also direkt vor allem du wirst sehr selten irgendwie aktionistisch oder öffentlich erklärend, aber wir haben da jetzt beide zusammen eine kleine Erklärung unterschrieben, weil es irgendwie so ein Ticken zu weit ging. Ne? Ist eine Meldung, eigentlich eine zeitlose Meldung könnte man fast sagen, aber eine, die irgendwie den Stand Deutschlands gerade beschreibt. Da ist ja ein Kollege verurteilt worden, erstinstanzlich vom Amtsgericht in Bamberg, nämlich David Bendels, Chef des Deutschlandkuriers. Eine selbst bezeichnet rechtsgerichtete Zeitung, die ein Meme veröffentlichte von unserer Reichsdemokratieführerin Nancy Faeser, die ein Schild hochhielt, das nicht echt war, weil dort drauf stand, ich hasse Meinungsfreiheit. Also David Bendels hat Frau Faeser diese Aussage zugeschrieben. 7 Monate Knast auf Bewährung hat er bekommen. Unter der Voraussetzung, du weißt das vielleicht, Milena, unter der Voraussetzung, nur Bewährung, wenn er eine Sache tut. Weißt du es?
Sich entschuldigen, ja klar.
Richtig.
Sich entschuldigen.
Bei Nancy.
Also, unglaublich. Nee, würde ich natürlich an seiner Stelle nicht tun. Tut er auch nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Ich habe nur kurz mit ihm gesprochen.
Das Gericht hat ja auch noch gesagt, also es wäre die Satire nicht erkennbar. Das ist ja eigentlich auch wieder komisch, ne?
Ja.
Also so nach dem Motto, man hätte nicht sofort erkennen können, dass das Satire ist.
Genau.
Das heißt ja, dass das Gericht der Ansicht ist, dass Nancy Faeser Meinungsfreiheit hat. Sonst macht das ja keinen Sinn.
Frau Pederastowitsch, Sie stehen mit anderthalb Beinen schon im Gefängnis.
Okay, Gott sei Dank muss ich von Italien nach Österreich nicht über Deutschland.
Ja.
Aber weißt du, was auch witzig war?
Nein.
Die Altmedien. Die Altmedien haben sich ja am Anfang nach diesem Urteil komplett zurückgehalten, mal wie immer, ne? Also
ja,
so ganz gehorsam, so gar nichts gesagt oder so leicht applaudiert.
Der Spiegel, ja.
Und erst als Ricarda Lang, also die Grüne Ricarda Lang, die ehemalige Chefin der Grünen,
wie Tim Kellner sagt,
ehemalige Pommespanzer vor Ozempic, ja. Also als Ricarda Lang das Urteil auch für total überzogen hielt, da sind dann auch die ganzen Medien losgesprungen. Ganz empört, Fokus und all diese Konsorten. Also die haben so dermaßen den Kompass verloren, die orientieren sich nach Ricarda Lang. Weißt du, das ist Osten, Westen, Norden und Süden in einer Person.
Wegen des Schwerefeldes meinst du, wegen der Schwerkraft? Nein, das wäre jetzt gemein. Aber einen muss man ausnehmen davon, denn es gibt ja so einen, der nicht so ganz weiß, ob er Fisch oder Fleisch ist. Ich spreche über Andreas Rosenfelder bei der Welt. Den ehemaligen Kulturchef, jetzt ist er, glaube ich, Chefkommentator. Gefühlt ist ja jeder Zweite ist da Chef irgendwas. Also die haben ganz viele Chefs bei der Welt.
Mhm.
Und er ist nun auch Chef. Und Andreas Rosenfelder, ein Mann, den ich in den Corona-Zeiten auch kennenlernen durfte, als bei illegalen Aktivitäten. Ich kann jetzt nicht sagen was, weil ich will ja niemanden reinreiten. Der hat einen Kommentar geschrieben und hat sehr treffend geschrieben, ein Urteil wie aus einer Diktatur. So viel aha, so ja. Aber dann kommt natürlich auch, der Mann arbeitet für einen offiziell drittklassigen Propaganda-Aktivisten der Ukraine, nämlich Ulf Poschi-Poscha, der Mann mit dem kleinsten Porsche der Welt. Und wer für Ulf Poschi arbeitet, der kann das nicht einfach so schreiben. Weißt du, was in seinen Text auch reingeschrieben hat? Wahrscheinlich, damit er es durchkriegte.
Nee.
Dass man so ein Urteil eher von einem Viktor Orban in Ungarn erwarten würde. Das musste also nochmal rein. Weißt du, man kann nicht das deutsche Regime kritisieren, ohne zu sagen, dass Viktor Orban oder irgendjemand anders natürlich viel schlimmer ist. So funktioniert Regimepropaganda. Ja, schönen Gruß an Andreas Rosenfelder, aber Während David Bennens vermutlich in der nächsten Instanz freigesprochen werden wird, weil wahrscheinlich noch nicht allzu viele so derartig degenerierte Richter wie dieser Herr Warschner vom Amtsgericht Bamberg, nicht so dreiste Rechtsbürger und Verbrecher in Roben, sind sie nicht alle sind wie dieser Mann, der einfach selber in den Knast gehört. Denke ich mal, wird die nächste Instanz das noch kassieren. Derweil geht es in anderer Region gänzlich unlustig zu. Bevor wir da auf Deutschland schauen, gibt es allen Grund, aus aktuellen Gründen, nach Diego Garcia und in den Iran zu schauen, denn auch die Bild vermeldet alarmierende Kriegsvorbereitung der Amerikaner gegen den Iran. Auf dem US-Stützpunkt Diego Garcia, rund 3800 Kilometer vom Mullah-Staat entfernt, wurde die Zahl an B-2-Tarnkappenbombern, die größte Zahl aller Zeiten, zusammengezogen und es wären sicher die Drohungen in Richtung Iran. Milena, auch Donald Trump sagt ja, er werde, Zitat, mit Israel gemeinsam, so berichtet es Apollo News, den Iran angreifen, wenn denn nicht die Verhandlungen jetzt bald zum Erfolg führen würden mit dem Iran. Es scheint so, wie wir es ja auch schon mal angedeutet haben, dass sie sozusagen im Zuge, so das werden alle Richtung Ukraine, Russland schauen, Donald Trump diese Region dort ausgesucht hat, um dort loszuschlagen und etwas Größeres anzufangen. Wie ist das aktuell zu beurteilen?
Tja, das ist sehr schwer zu beurteilen. Ich persönlich denke nicht, dass die USA den Iran jetzt angreifen werden. Ja, und auch wollen. Hm. Also momentan zumindest nicht. Ich glaube, das ist jetzt, Trump zieht erstmal diese alte, normale Trump-Strategie durch. Drohen, zeigen, dass man weit pinkeln kann und dann miteinander sprechen. Also es laufen ja parallel Gespräche zwischen USA und Iran. Vom Iran werden die ein bisschen klein geredet. Das sind nur Emissäre, die da miteinander reden und so. Aber wie gesagt, es laufen parallel Gespräche. Und wenn wir uns an Süd-Nordkorea damals erinnern, in der ersten Amtszeit, das lief so. Also erst hat Trump gedroht und mit Feuer und Zorn und gegenüber Nordkorea und dann hat er sich mit Kim Jong-un getroffen. Ja. Ich bin nicht sicher, wie vergleichbar das ist. Ist ganz schwer zu sagen. Aber ich meine, der Iran und sein Atomprogramm sind Trump ja schon seit seiner ersten Amtszeit ein Dorn im Auge. Und ich denke, sein alter Kumpel Netanyahu bestärkt ihn ja auch darin. Ja. Die USA haben ja auch parallel Sanktionen gegen iranisches Öl verhängt. Ja. Und also wer iranisches Öl kauft, der legt sich mit den USA an. Und so richtig weiß ich nicht, wohin das führen soll. Ich denke auch nicht, dass der Iran dieses wie auch immer geartete Atomprogramm aufgeben kann. Ja, nee. Das ist ja auch so eine Art Schutz für den Iran als Regionalmacht und natürlich für die Mullahs. Also ohne Abschreckungspotenzial wären die Mullahs schnell weg. Und es kursieren ja Videos aus dem Iran, die zeigen sollen, wie in Teheran Fotos von Trump an Laternen gepickt werden mit der Botschaft, wir warten auf dich. Ja, also es sind nicht alle Iraner da so Trump-feindlich. Aber ganz schwierige Situation, ist doch wie alles. Was, ich kann ja kaum vorhersagen, was morgen ist. Ne? So.
Nicht?
Schweige denn in zwei Wochen. Nee, schafft das gerade nicht.
Wirklich, ja, geht den anderen vermutlich ähnlich. Und ich stimme dir zu. Also es ist die typische Trump-Strategie. Kräftig drohen, kräftig erzählen, kräftig brüllen. Und am Ende kommt dann ein Verhandlungsergebnis irgendeiner Art draußen raus. Was einem natürlich ein bisschen Sorge macht, ist, was du schon sagtest. Es ist ja im Prinzip eine Handlung, hat man das Gefühl, im Auftrag Israels. Es wird ja offen gesagt, dann schlagen wir mit Israel zusammen zu. Jaha, woher haben sie auch ihre Waffen? Und es zeigt aus meiner Sicht auch, wessen Interesse da eigentlich vertreten wird, nämlich das Israelische gegen die Iraner als ihr größter Bedrohungsfaktor in dieser Region. Iran-Israel ist die Auseinandersetzung dort. Und da handelt Trump ganz klar als israelischer Unterstützer. Das jetzt endlich, irgendwann werden sie mein Wikipedia-Eintrag auch ergänzen und sagen, jetzt da antisemitische Propaganda verbreitet. Seit kurzem bin ich ja offiziell Rechtsradikaler und Verschwörungstheoretiker auf amtsoffiziell
auf
Wikipedia. Ja.
Steht auf Wikipedia?
Ich lese alle 100 Jahre bei Wikipedia über mich und da ständig gibt es irgendwelche Edit Wars in meinen Artikel. Es gibt immer so ein paar nette Menschen, die den größten Unsinn wieder rausstreichen wollen, aber Wikipedia im Ganzen setzt sich dann immer wieder durch mit seinen Verleumdungen und ich bin aktuell dort irgendwas mit rechtsradikal verschwörend und sonst wie, aber noch kein Antisemit oder Holocaustleugner. Mal gucken, wann das kommt.
Aha.
Ja.
Also naja. Ich bin ja, das, was ich ja so gerne mag, was ich ja immer schön finde, ich zähle zu den prominenten Knotenpunkten im deutschsprachigen Pendant des Intellectual Dark Web.
Ui,
das klingt irgendwie das richtig gut, oder?
Das klingt sexy und wahnsinnig gebildet.
Eben. Sowas hast du nicht.
Nee, bin ich beides nicht. Weder sexy noch gebildet. Also, tut mir leid.
Jedenfalls nicht laut Wikipedia. Bist du natürlich, aber nicht laut Wikipedia.
Habe ich jetzt so offensichtlich jetzt um Komplimente gebeten?
Ja, hast
Nein.
du.
Sie küssen meinen Arsch. Das war jetzt nicht... Ja.
Also ich meine, Trump möchte nicht unbedingt gemocht werden, glaube ich.
Weiß ich nicht. Ich glaube, er will vielleicht von den Richtigen nicht gemocht werden und nicht von den Falschen. Mhm. Der hat ja vor kurzem Steffen Homburg ein Buch von Cash Patel rezensiert, in Kurz rezensiert, auf X, Cash Patel, der neue FBI-Direktor, der ein Buch über Regierungskriminalität schrieb und da viel über seinen persönlichen Eindruck zu Trump schrieb. Und da scheint es, dass Trump ein Mensch und kein Dämon ist und durchaus gemocht wird von seiner Familie beispielsweise. Aber zum Thema, sie küssen meinen Arsch, das ist nämlich das, was Trump sagte, laut Junger Freiheit und diversen anderen Medien. So verhöhne Trump seine Handelspartner nämlich, beschwert sich die Junge Freiheit. Zahlreiche Staaten ächzen unter Trumps Zollhammer für die Bitten seiner Handelspartner um eine Einigung. Hat der Republikaner nur Spott übrig und äfft ihre Anrufe nach. Trump hatte bekanntlich horrende Zölle verhängt aus Sicht der Nicht-US-Handelspartner. Die sind nun seit einigen Tagen pausiert für 90 Tage. Weil die Börsen stark reagierten. Die Trading-Apps brachen zusammen bei dem Versuch der Menschen dort, sich einzuloggen und ihre Aktien zu verkaufen, denn die Aktienkurse brachen ein. Auch Bitcoin und Kryptowährung gaben stark nach und tun es noch. Und nach Verkündung dieses 90-Tagen-Pause-Intervalls, da freuen sich die Börsen und schreibt die Bild. Der Dow Jones Index notierte kurz nach Mitteilung 6 Punkte im Plus. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 6,4 und auch Nasdaq stieg um 8%. In der Tat, die Börsen haben kräftig wieder angezogen, Milena. Und Trumps Zollverhängung führte ja auch zum Gegenteil dessen, was er nach Meinung auch meines amtlichen Beobachters Hermann des Bankers so sagte. Denn wir haben ja jeden Freitag unseren Podcast Nacktes Geld als Ergänzung sozusagen zu dem hier. Und da sagte, Trump kann ja nur senkende Zinsen wollen. Er braucht eine Möglichkeit, seine Staatsschulden zu finanzieren. Und auch die stiegen erstmal. Also jetzt gibt es eine Pause vom Zollkrieg, wie die US betrachtet. Kommt jetzt die große Wende? War das jetzt wieder ein Erfolgsmanöver à la Trump? Rasseln, drohen, ein bisschen was machen und dann zurückziehen?
Ja, sicher. Das war eine ganz brutale Machtdemonstration. Also schaut her, ich kann euch vernichten, wenn ich will. Also so habe ich das empfunden. Eine ganz klare Trump-Dealmaker-Strategie. Erschrecken, bedrohen, Deal machen. Und ich habe bei ihm momentan auch ein bisschen das Gefühl, also auch wegen Sie küssen meinen Arsch, ja, das ist ja schon ziemlich derb. Ich habe bei ihm das Gefühl, da rächt sich auch jemand für die Häme der letzten Jahre. Ich meine, gerade auch Europa. Was hat Europa und viele andere Teile der Welt an Häme über Trump ausgeschüttet? Es ist ja auch absurd anzunehmen, dass er das davon nichts weiß. Ja? Und das kommt jetzt schon per Boomerang zurück. Ja? Und deswegen auch möglicherweise diese Brutalität. Und Trump sagt ja auch, ich verhandle mit jedem Land einen eigenen Deal. Ich weiß jetzt nicht, ob er die EU als ein Land sieht, ja, oder jetzt einzelne EU-Länder. Von Ungarn wissen wir ja schon, dass Ungarn ja auch bilateral verhandelt, aber schon
Italien.
Länger, ja, also vor
Meloni.
Italien. Also diese 90 Tage, das sind jetzt dieser Verhandlungsspielraum. Ja. Und er hat zweierlei Maß. Er hat ja, also ich meine, noch ein Satz zu diesen politischen Kommentatoren in Deutschland, die sind schon ziemlich beschränkt.
Nein, ach komm.
Ja, weil so der Tenor ist, guck mal, wie doof der Trump ist. Das ist der Tenor, ja. Und dann denke ich mir, Mensch, Leute, da wird jemand zweimal Präsident der Vereinigten Staaten, kann sich alle Berater der Welt leisten.
Ja, und
ihr,
da hat er gute
und ihr spottet, der ist einfach dumm, weil ihr nicht kapiert, was da passiert, ja. Und zum Beispiel auch China, da habe ich mich auch gefragt. Ich meine, gegen die Zölle gegen China sind ja jetzt nicht vertagt auf 90 Tage.
Die bleiben werden erhöht,
Ja, bei China setzt Trump die Zügel härter an und ich habe da auch mal mich so ein bisschen informiert und das Problem ist ja, dass die USA, also importieren ja extrem viel aus China, wie die ganze Welt. Und normalerweise müsste diese Nachfrage den chinesischen Yuan aufwerten. Ja, also hohe Nachfrage nach diesen Gütern. So, jetzt hält China die Währung allerdings künstlich niedrig, damit auch die Preise für chinesische Güter günstig bleiben.
Hast du nacktes Geld gehört, heimlich?
Nee, habe ich nicht.
Ach so, da wird das nämlich genauso
erklärt. Ich hab Philipp Mattheis gelesen.
Okay.
guter Journalist und China-Kenner. Also das ist halt der Grund. Aber ich hätte auch nacktes Geld hören können. Ne? Man kam ich diese Woche nicht dazu. Jedenfalls, die wollen im Grunde die Chinesen zwingen, den Yuan frei handelbar zu machen oder aufzuwerten. Und laut Philipp Mattheis gab es so ein ähnliches Problem für die USA schon einmal 1985, und zwar mit Japan.
Ja.
Und da hat man sich auf eine Yen-Aufwertung geeinigt. Und das ist jetzt wohl auch Trumps Plan mit China. Mhm. Also nur, weil ich meine, davon in den normalen Medien liest du ja nichts davon.
Komisch.
Also da reicht ja, dass Trump ist irre... Ja, also Trump ist irre geworden, reicht denen ja schon. Ja,
ja.
Also deswegen finde ich es immer interessant, wenn man dann doch nochmal so ein paar wirkliche Beweggründe zutage fördert.
Seien wir dankbar, weil ich meine, von irgendwas müssen wir auch leben. Und wenn die jetzt wirklich Journalismus betreiben würden, was sollten wir dann machen?
Insofern, das stimmt.
Ja, also mein Finanzexperte, Hermann der Banker, sagt das Gleiche und erklärt es dann etwas ausführlicher im besagten Podcast und sagt, er hat da auch keine, weil deswegen wird es auch weitergehen. Also der Elon Musk hat ja, wie so oft, erklärt, was Trump dann übersetzt machen oder eigentlich machen möchte und was der Weg daraus wäre. Eric Trump ja auch. Es gab ja die Tweets von Eric Trump auf X, wo alle Länder aufgefordert wurden, mit Trump zu verhandeln über Freihandelsabkommen. Und Musk hat ja ausdrücklich gesagt, Ziel ist es eigentlich, eine Freihandelszone auch mit der EU, mit den EU-Staaten zu erreichen. Das ist ja auch meine Theorie, warum Musk gegen die sogenannte EU-Bagage dort in Brüssel schießt und sie eigentlich weghaben möchte, weil es ein Handelshemmnis ist. Also Freihandelszone mit dem Rest und klare Abkanzelungspolitik, klare wirtschaftspolitische Kriegspolitik, kann man sagen, gegen China, weil China für Trump das eigentliche Problem ist. Die Wirtschaftsmacht Chinas und die billige Produktion Chinas, das muss er in den Griff kriegen auf Dauer. Und er hat noch etwas anderes getan, was viele aufhorchen lässt und in Deutschland nur an so Spezialrubriken gemeldet wurde. Heise vermeldet, auf Wunsch Donald Trumps stoppt das US-Bundesjustizministerium sämtliche Untersuchungen und Anklagen gegen Dienstleister im Bereich Kryptowährungen, Blockchains und NFT. Das gilt auch für Geldwäsche und andere Terrordienstleistungen. Dienstleistungen für Terroristen, schreibt Heise ganz explizit. Organisierte Verbrecher und Personen auf der Sanktionsliste. Man merkt also, wie dieses Medium dazu steht. Das habe
ja, Heise ist sehr empört, ja.
Ja, ja. Der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche auf Wunsch von Donald Trump verfügt. Erklärtes Ziel ist das Wachstum der Kryptowährungsbranche. Tja, ne? Also das treibt Trump, während die EU ja Bitcoin weiter verteufelt, eingrenzen und am liebsten, hat man das Gefühl, verbieten möchte. Also voll entgegengesetzt.
Was sagt Banker Hermann dazu?
Ja, der feiert und hat die Sektkorken knallen lassen. Denn das ist der einhelliger Meinung, der sagen wir, außer EU-Betrachter, der Weg der Zukunft. Und man muss auch immer wieder wissen, erklärt Banker Hermann auch jede Woche, Trumps Finanzminister ist einer der größten Kryptoinvestoren. Also muss man wissen, der ist bei XRP, glaube ich, investiert, hält da mehrere Prozent davon und einer der profitabelsten Kryptounternehmen der Welt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Trump-Administration Krypto ähnlich kritisch sieht wie die EU, ist eher bei null. Aber wie du schon sagtest...
Ja, wobei, da weiß man jetzt auch nicht, wo Freiheit und Korruption kommen da auch, glaube ich, nahe beieinander, oder?
Absolut.
Wenn da einer der große Investor ist und gleichzeitig dann...
Ja.
Naja, den Krypto quasi befreit, also die Kryptowährung, naja.
So ist es.
Es sind halt Politiker, ne?
Ja.
Die Mächtigen an der Macht. Wer das Kreuz in der Hand hat, segnet sich selbst zuerst. Alter Spruch.
Das ist wohl sehr treffend und passt zu dem, was derweil in Europa vorbereitet wird und wahrscheinlich am treffendsten durch eine Meldung des Wirtschaftsmagazins Handelsblatt getroffen wird. Bei Karin Mioska wurde über die Aufrüstung diskutiert und Frau Mioska hält fest, wir müssen die pazifistische DNA Deutschlands schneller überschreiben. Zu Gast hatte sie den ehemaligen Steinewerfer und Schwerstverbrecher damit Joschka Fischer, also der Polizist, möglich lebensgefährlich angriff. Der Mann ist dann später natürlich grüner Außenminister geworden. Also der war dort und hat über die Wehrpflicht gesprochen als Thema. Mioska und Fischer erinnern sich an den pazifistischen Kurs der Vergangenheit und sind trotzdem für Aufrüstung, schreibt das Handelsblatt. Also man kann sagen, Kriegswirtschaft in Europa gegen den Wirtschaftskrieg aus den USA.
Ja, also wie können wir diesen Code schneller überschreiben? Ich meine, das ist schon ein krasser Satz. Also Mioska ist schon da, wo alle Deutschen hin sollen. Ja? In diesem Hirn von Frau Mioska hat sich Krieg bereits manifestiert. Also das ist ja auch so, diese ohrenbetäubende Propaganda wirkt ja bei den Strammen, die davon leben, immer zuerst. Ne? Da kann man immer schon sehen, wo es hin soll. Und der neue Glaubenssatz heißt ja, wir müssen kriegsbereit sein, Russland will uns angreifen. Und das darf nicht hinterfragt werden. Ne? Also jetzt fehlt ja wieder Herr Wieler, der sagt, wir dürfen das nicht hinterfragen. Das ist wie in der Corona-Zeit. Wer das trotzdem tut, der ist ein, ja, wir wissen es, Putin-Versteher, Rubelnutte und so weiter. Und ganz interessant finde ich, dass also Joschka dabei ist. Ne? Also dieser ehemalige grüne Außenminister. Und wir dürfen nicht vergessen, er ist der erste Kriegstreiber der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ja. Ja. Also mit seiner Freundin und damaligen US-Kollegin, der Madeleine Albright, die sich ja im Grunde auch durch, fehlende Empathie und Menschenliebe hervorgetan hat, hat er ja damals den Jugoslawienkrieg vorbereitet, also den völkerrechtswidrigen Angriff der NATO auf Jugoslawien. Ja? Und ich denke, das ist so.
Ja, ja, die schön, das, dass du. Es am schönsten ist es immer, ihre Phrasen gegen sie verwenden zu können. Das ist richtig, weil diese Sprechstanzen hier mit völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, die
man sonst immer hört. Ist ein völkerrechtswidriger Angriff, so wird er heute auch gesehen. Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass Fischer jetzt auftaucht. Nach Jahren der medialen Abstinenz ist er jetzt wieder überall, ja. Ich glaube, Fischer ist so eine Art Drosten des Krieges. Der wird immer aus dem Hut gezaubert, wenn es die Propaganda erfordert. Verstehst?
Ich ahne es, ja. Was mich überrascht hat, ist, diesmal blieb Frau Majoska sexuell scheinbar gänzlich unerregt. Also normalerweise, wenn so ein grüner Minister dort sitzt, dann fließt sie über den Tisch. Da gibt es ja schöne Videos, wie sie bei Herrn Habeck geradezu zum Höhepunkt kam. Bei Fischer wirkt es nicht ganz so. Vielleicht
der fließt ja auch so ineinander, auseinander.
Momentan sieht er nach Ozempic aus, finde ich.
So ein bisschen Jabba the Hutt, aber grundsätzlich. So eine Jabba the Hutt.
Stimmt.
Ja.
Aber
jetzt
sieht es ange-Ozempikt aus. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist er irgendwo so, irgendwo auf einem, ja, egal. Derweil in Deutschland, die kriegswirtschaftliche Entwicklung angeht, da fasst Tichys Einblick zusammen, was die neue Regierung, die da bald kommt, für uns wirtschaftlich plant. Zum Rest kommen wir auch gleich noch. Tichy schreibt, der große Offenbarungseid, die Koalition unterschreibt das Ende des Industriestandorts. Welchen Politikwechsel hinsichtlich Energie- und Klimapolitik bringt die Koalitionsvereinbarung, fragt Tichy rhetorisch. Keinen, gibt er sich selbst die Antwort. In der Koalitionsvereinbarung finden sich im Wesentlichen die Formulierungen des Sondierungspapiers, die nicht einmal das Wort Kernenergie im Koalitionspapier überhaupt an irgendeiner Stelle enthalten. Ja, derweil vermeldet Apollo News, dass Volkswagen 523 Millionen Euro investiert in Argentinien und 42% Absatzeinbruch zu verzeichnen hat, also in Form mit seiner Sportwagensparte in China. Also ist Sportwagensparte Porsche hier, Entschuldigung, keine Sparte, sondern eine eigene Marke. Also die deutsche Autoindustrie bricht weiter zusammen, die Energiepolitik geht weiter wie bisher. Und Milena, das alles lobt eine andere Untote der Politik. Angela Merkel, das Jahrhundertverbrechergenie dieser Region, lobte ausdrücklich Dr. BlackRocks Friedrich Merzens Kurs. Er habe den absoluten Willen zur Macht bewiesen. Und das sagte sie wirklich so, laut Apollo News, das begrüße sie. Und ich denke da immer an diese Star Wars-Szenen, wenn der Imperator da steht, ausgezeichnet. So steht dort Merkel und lobt das. Und die Bild so etwa, das wäre dann ein Darth Vader in Endphase. Aber die Bild jubelt über all das, natürlich, erwartungsgemäß. Intoniert wurde dort ja auch eine Regimefreundin mit Marianne Horn. Die Bild jubelt, SPD und Union haben Großes vor, Ausrufezeichen. Den 144 Seiten dicken Koalitionsvertrag nannte CDU-Chef Friedrich Merz ein kraftvolles Zeichen. Ja, und ein Ausrufezeichen. CSU-Chef Markus Söder sagte, der Vertrag sei ein Signal an das Ausland, dass Deutschland zurückkommt, Milena.
Ach Gottchen. Ja, ich hatte, wo du ja schon Angela Merkel erwähnt hast, ich habe die ganze Zeit schon immer das Gefühl, dass dann, also ich sehe von meinem geistigen Auge Angela Merkel und Honecker, wie sie da oben mit die Puppen spielen. Weißt du, Merz, Klingbeil, Esken, Söder, also
du meinst von
ich
unten
sehe die beiden.
Oder von oben? Nee, sie lebt noch. Von Merkel oben. Lebt noch. Die ist noch, die ist noch nicht
ja,
tot.
Ja, ich sehe von meinem geistigen Auge, wie die beiden quasi die Marionetten spielen. Also das ist so meine Idee. Aber nach allem, wo man sich ja gerne drüber aufregen kann, bin ich auf einen wichtigen Satz dieses Koalitionsvertrags gestoßen. Möglicherweise der wichtigste Satz, ein eher versteckter Satz. Also weit weg von diesen Aufregerthemen, Migration, Steuern, Klima, bla bla. Also der Satz, der wird ein bisschen diskutiert auf X, aber gar nicht mal so viel. Der Satz. Wir werden ein administratives, verfassungskonformes Vermögensermittlungsverfahren schaffen, mit dem Ziel, verdächtige Vermögensgegenstände von erheblichem Wert sicherzustellen, bei denen Zweifel an einem legalen Erwerb nicht ausgeräumt werden kann. Zweifel an einem legalen Erwerb nicht ausgeräumt werden können. Das heißt, wenn ihr nicht, also wir, ihr nicht beweisen könnt, dass euer Geld in irgendeiner Form legal ist, dann kann der Staat es euch einfach wegnehmen. Der zieht einfach das Geld ein. Also,
alles verfassungskonform.
Es muss nicht der Staat oder das Finanzamt beweisen, dass das Geld illegal ist, in keinster Weise. Also ihr müsst beweisen, dass es legal ist und der Staat entscheidet, ob ihr das genug bewiesen habt. So, ja. Das ist ein hochinteressanter Satz, oder? In diesem
in der Tat.
Und ja, also damit ist quasi Vermögensabschöpfung, um es freundlich zu sagen, beschlossene Sache.
Das ist ja witzig.
Ja, also, ich meine, die brauchen Geld, ne?
Könnte man meinen. Das ist ja auch kein Problem. Im Prinzip, du kannst ja auch völlig problemlos nachweisen, Milena, dass du gestern niemanden umgebracht hast, oder? Ist doch nichts leichter als das. Würdest du kurz mal die Beweise nennen?
Mhm. Tja. Ja, genau.
Wahnsinn.
Ja, oder noch schlimmer, wenn sie dann verlangen, dass du ein Alibi für morgen hast. Ne? Also, welche, ja, das kommt noch. Wie heißt das nochmal wie beim Minority Report? Genau.
Bin ich ganz sicher.
Dieser Verdacht schon vorher, so nach dem Motto, du wirst ein Verbrechen begehen.
Ich kenne in letzter Zeit gar nicht so viele Staatsanwälte kennen von diversen Generalstaatsanwaltschaften, teilweise persönlich vor Gericht, teilweise aus Akten. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind dafür gut. Also ich sehe schon Herrn Markus Hartmann aus Berlin und Herrn Christian Spruß aus Bayern, aus München am Werke. Das sind beide Staatsanwälte, die als Terrorjuristen Dissidenten verfolgen. Das überrascht mich nicht. Ich kannte diesen Satz aus dem Koalitionsvertrag tatsächlich noch nicht. Ich habe ihn auch nicht gelesen, muss ich zugeben. 144 Seiten, nein.
Ja, ich habe kein Mensch gelesen.
Na, die Bild. Die Bild hat es scheinbar gelesen. Ja, die hatten wahrscheinlich auch früher bekommen und die berichtet ja auch immer treu darüber. Und die Bild schreibt also in ausführlich, was jetzt Schwarz-Rot anpacken möchte. Sie haben sich geeinigt. Und das Best-of, kann man sagen, in Zusammenfassung laut Bild, ist, das Rentenniveau soll bei 48% festgeschrieben werden bis 2031. Die Steuern sollen natürlich sinken. Es gilt, die mittleren und kleineren Einkommen zu entlasten. Ich habe auch noch nie was anderes gehört von irgendwelchen Ankündigungen. Der Soli soll unverändert bleiben, schreibt Bild, der Solidaritätszuschlag. Dann möchte Dr. BlackRock im Sinne der Planwirtschaft einen sogenannten Industriestrompreis einführen. Energieintensive Unternehmen sollen damit entlastet werden. Das genauer geht es noch nicht. Der Familiennachzug soll gestoppt werden, schreibt Bild. Tatsächlich soll er nur pausiert werden. Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sollen 2 Jahre lang keine Angehörigen mehr nachholen dürfen. Der Mindestlohn soll auf 15 Euro pro Stunde steigen. Für 2026 sei das wohl angedeckt. Das Deutschlandticket soll auch nach 2025 bleiben, selbstverständlich. Wir sind ja auf gutem Weg in die komplette Planwirtschaft. Ein neues Ministerium, Elena, halte ich fest, für Digitalisierung und Staatsmodernisierung soll endlich kommen. Dazu hat Dr. BlackRock auch gleich ein Video aufgenommen und hat erklärt, das haben ja viele Experten schon gefördert. Und ich fragte mich dann, wenn wir jetzt schon ein Ministerium für Digitalisierung haben, dann kommen vielleicht auch in 10 Jahren eins für KI. Oder in 100 Jahren eins für Krypto?
Naja, ich weiß nicht, ob du dir das so wünschen solltest. Es kommt ja auch die Einführung eines verpflichtenden Bürgerkontos.
Ich wünsche es mir nicht.
Digitaler Identität,
ja.
Das heißt ja Smartphone-Pflicht, ne? Und man muss sich dann künftig online ausweisen. Also ich weiß nicht, also
nein,
ich würde es mir wünschen, wenn sich das alles noch ein bisschen hinzieht. Also gut.
Aber das Irre ist ja, das Irre ist einerseits, dass die pausenlos in aktionistischem Blödsinn diese Namen so verteilen. Ich meine, schon immer war nach der herrschenden Konstruktion eben der meisten Städte so in Westeuropa eine staatliche Stelle für Infrastruktur zuständig. Hat Straßen gebaut, Kanäle oder auch digitale Leitungen verlegt. Aber diese Umbenennerei, diese aktionistische Umbenennerei, die wir da immer haben, ne, das gute Kita-Gesetz und Zukunft, also man würde ja erwarten, dass zeitgemäße Staatsführung eine Art Selbstverständlichkeit ist. Das ist ja so, als ob ich als Arzt reinkomme und sage, ich habe jetzt die möglichst schmerzarme Spritzentechnik gelernt. Ganz neu. Was haben Sie denn vorher gemacht? Ja, das ist ja schon. Also die Verarsche des Bürgers in diesen Namen.
Ja,
ich erinnere an das gute Kita-Gesetz, was es da vorher gab. Ja. Und wir wissen auch in unserer liberalen Demokratie, Trademark, es ist immer das Gegenteil von dem drin, was draufsteht. Also wenn wir, ja, also Staatsmodernisierung, das willst du bestimmt nicht. Da sehe ich wieder eine eiserne Jungfrau vor mir.
Also es heißt ja auch, wir wollen Habecks Heizungsgesetz abschaffen. Und genau das Gegenteil stimmt. Also ja. Ich meine, sie sagen, sie wollen es abschaffen und dann, was machen sie? Die wollen, dass der Preis für Gas und Öl so steigt, dass sich dann keiner mehr Gas- und Ölheizungen leisten das. Können und dann auf Wärmepumpe umsteigen muss. Also das hat ja der Herr Blome den bei ja. RTL den Herrn Merz, den ja. angehenden Bundeskanzler gefragt. Also sie wollen, dass der Preis für Gas und Öl so steigt, dass die Menschen dann vom Preis erzogen werden? Da sagt der Merz ja. Naja. Also, also ich glaube, die Regierung Merz wird die Ampel noch toppen in Sachen ja. Energiediktatur. Ich meine, ja. wir wollen Habecks Heizungsgesetz abschaffen. Nein, wollen sie nicht. Ja? Der einzige Unterschied wird sein, dass sich dann bald nur noch die Reichen sich eine Gas- und Ölheizung leisten können. Ja. Ja? Die anderen werden halt über den Preis gezwungen. Und ja, das, ich meine, ausgerechnet ein CDU-Kanzler preist die Entmündigung der Bürger. Da sehe ich schon wieder Merkel und Honecker mit ihren, an ihren Fäden ziehen. Ja.
Also Honecker, und, in diesem Bild lebt Honecker da also doch noch? Ist der vielleicht auch irgendwo am Südpol mit Adolf Hitler? Oder
bei, es wenn ist die doch egal, ob okay. er lebt oder nicht. Es ist, es geht um das
in,
Bild.
Er lebt in Merkel weit.
Also ich sehe ihn mit seinem Hut und ich sehe ihn mit seinem Hütchen auf dem Kopf, wie er diese Fäden in der Hand hat. Ja. Also okay. so, das Gut. ist mein persönliches Bild. Ja. Also ja. Gut, Albtraum ja. kann der eine sagen, ja. Ja, und natürlich, damit diese ganze Katastrophe der neuen Koalition, es wird eine Katastrophe werden, da bin ich ganz sicher. Hm. Und damit die nicht so stark kritisiert wird, soll ja jetzt das Lügen verboten werden. Wir haben ja Richtig. Schon mal drüber geredet.
Stimmt.
Also, es darf keiner mehr Lügen verbreiten, außer die Regierung selbst. Das ist, glaube ich, das, was sie will. Und die entscheidet dann zusammen mit der von ihr finanzierten Faktencheckerindustrie, was eine Lüge ist.
So ist es.
Und nennt das dann staatsferne Medienaufsicht.
Korrekt.
Sensationell.
Ne? Ich sehe. So wird, Zitat, Informationsmanipulation und natürlich Hass und Hetze, das kann nicht fehlen in irgendeiner Veröffentlichung des Regimes, so wird beides verhindert. Informationsmanipulation ja. und Hass und Hetze. Sie, damit soll der Digital Services Act, DSA, Zitat, stringent umgesetzt und verstärkt werden.
Ja. Ja. Und ja. das wird ja immer schlimmer. Das ist ja komplett Aushebelung des Grundgesetzes. Also, ja. wer es nicht weiß, Lügen ist erlaubt. Durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Wir dürfen lügen, wenn wir wollen.
Nein, ist alles Verfassungskonform.
Wir dürfen sogar offiziell lügen. Wir dürfen unsere Lügen sogar, ich meine, wir dürfen sie aufschreiben und ins Netz stellen, wenn wir wollen. Ne? Aber dann soll ja auch der Volksverhetzungsparagraf verschärft werden, der Digital Services Act noch stringenter und brutaler umgesetzt werden. Also das Löschen nicht genehmer Informationen. Ja.
Weißt du wie?
Und ganz krass, was?
Hast du gelesen wie? Auf X hat Dr. Lüttke, der Account Dr. Lüttke, der immer gute Videos teilt, muss man sagen, dann ein Stück gefunden im Koalitionsvertrag. Da steht also zu der Umsetzung, Zitat, Plattformen sollen Schnittstellen zu Strafverfolgungsbehörden bereitstellen, damit relevante Daten automatisiert und schnell abgerufen werden können. So soll stringent umgesetzt werden.
Ich habe übrigens noch einen schönen Satz aus dem Koalitionsvertrag. Also unter dem Punkt demokratische Resilienz, da steht, gegenüber Feinden der Demokratie solle das Prinzip Null-Toleranz gelten.
Oh, da fühlst du dich angesprochen, oder?
Es ist die gesamtstaatliche und gesellschaftliche Verantwortung jedweder Destabilisierung und unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung entgegenzuwirken. Ja, also was mir so auffällt, ich meine, die Meinungsfreiheit wird ja seit Jahren stückchenweise abgeschnitten, wie so ein Diabetikerfuß. Aber jetzt nimmt das so richtig an Fahrt auf. Ich meine, diese Sprache wird totalitärer, Null Toleranz gegenüber Feinden der Demokratie. Ja, also ich glaube, Deutschland ist selbst für mäßig kritische Bürger bald kein gesunder Aufenthaltsort mehr.
Das ist alles verfassungskonform. Das ist alles von vorne bis hinten verfassungskonform. Dafür ist ja die Habert-Marionette im Bundesverfassungsgericht. Und spielt Richter, das wird garantiert alles offiziell das Siegel aus Karlsruhe bekommen. Ist alles völlig in Ordnung. Fun Fact am Rande übrigens, damit der Untertane in Deutschland ruhig bleibt, dürfen die Insassen dieser Republik weiter ohne Tempolimit auf der Autobahn fahren. Also das wurde auch explizit festgehalten. Da wohl nicht gerade zufällig, rein zufällig eine Baustelle ist und das verhindert, da kann man ohne Tempolimit fahren. Und sie haben sich auch geäußert.
Aber Speicherpflicht für IP-Adressen, ne? Bis zu 3 Monate.
Vorratsdatenspeicherung damit, kommt zurück.
Genau, damit jeder anonyme Nutzer bald schnell ausfindig gemacht werden kann.
Das ist klar. Das ist aber auch, Melina, das ist nötig,
ja,
um die Demokratie resilient gegen Feinde zu machen. Verstehst du? Du musst auch mit dem, du musst auch ein bisschen offen sein und einfach mal mit dem Vokabular arbeiten, was dir das Wahrheitsministerium zur Verfügung stellt. Dann sieht das auch alles nicht so duster aus bei dir in Zukunft.
Ja. So. Alles gut, ja. Mhm. Corona wird ja auch ganz toll aufgearbeitet.
Richtig.
Im Rahmen einer Enquete-Kommission. Insbesondere, um daraus Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse abzuleiten.
Ja. Macht das
Uiuiuiui.
Ja.
Ja, genau.
Auch das.
Mhm.
Und letzter großer Kracher, finde ich, angesichts der schlechten Lese-, Schreib- und Rechenleistung bei Grundschülern. Gibt es noch andere Fächer? Ja, es gibt noch Namentanzen oder so. Also jedenfalls Lese, Schreiben und Rechenleistung klappt bei deutschen Grundschülern nicht mehr so gut. Merkt man übrigens auch bei der Polizei Hamburg, wie jetzt offiziell festgeschalten wurde. Das ist ein anderes Thema, kommt noch. Jedenfalls angesichts der schlechten Ergebnisse deutscher Grundschüler, da wird jetzt richtig durchgegriffen. Da wird gehandelt, da wird was getan. Da wird nämlich eine bundesweite Pflicht für Sprach- und Entwicklungstests geplant. Also statt dass man da jetzt was gegen tun möchte, nein, führt man bundeseinheitliche Tests ein, um wahrscheinlich um das wegzutesten. Weil, ich meine, das alte Ergebnis aus der Medizin, ne? Wenn du, if you don't take a temperature, you can't get a fever. Also wo du nicht misst, da hast du auch kein Messergebnis. Also wird natürlich der Tatsache, dass unsere Grundschulkinder verblöden, entgegengewirkt, indem man einfach Tests macht, die das verhindern.
Ganz genau. Also ja, genau. Eins und eins ist dann die Rechenaufgabe für die vierte Klasse, nehme ich mal an. Also da wird wahrscheinlich dann keiner mehr versagen.
Und die Linke fordert ja die Abschaffung von Hausarbeiten, weil das dann sonst Kindern einen Vorteil noch verschafft, den sie zu Hause hätten. Und irgendwie passt das erstaunlicherweise ganz gut zu dem von Honecker und Merkel durch absoluten Machtwillen jetzt zur Geltung gekommenen Regierungsprogramm von Dr. BlackRock. Witzig aber auch, wenn man den Vertrag sehr genau liest, das haben die Kollegen der Bild-Leute bei einem Anna Springer-Blatt Welt gemacht. Wenn man den sehr genau liest, findet man auch interessante Punkte, die einem klar machen, was so ein Koalitionsvertrag nämlich eigentlich ist, respektive was eigentlich die Regierung so ist, die dabei rauskommt. Die Welt schreibt, dass es teilweise, Zitat, skurril sei, was man dort vereinbart hätte. So will die künftige Regierung nicht nur Sporthallen und Schwimmbäder fördern, sondern ausdrücklich auch, Zitat, mobile Schwimmcontainer. Darin sollen Kinder schwimmen lernen können, wenn das kommunale Bad bereits geschlossen wurde. Und ebenfalls eine wichtige Leitlinie für die, Zitat, Entwicklung des Landes unter Schwarz-Rot scheint zu sein, dass künftig keine Haus- und Heimtiere mehr in öffentlichen Räumen gehandelt werden dürfen. Ein Problem, das bislang wohl nur Eingeweihten bekannt war. Ausgenommen seien natürlich Tierbörsen und Märkte. Wichtig für Union und SPD auch, auf Toiletten und Rastplätzen wollen sie eine Sanitärinfrastruktur auf Bundesautobahnen mit kostenfreiem Zugang ausbauen. So heißt das auf Seite 18 des Koalitionsvertrages. Also man hat wirklich Scheißhausdetails geregelt und die Frage, wo Hamster verkauft werden können und Schwimmcontainer.
Aber wenn du zählst das alles auf und dann kommt Saskia Esken und sagt, das ist doch alles nur vorläufig. Wir möchten trotzdem noch Steuererhöhungen durchsetzen. Tatsächlich, ne? Also die findet diesen 144-Seiten-Vertrag ist im Grunde nur mal so eine grobe Vereinbarung. Ja. Und dann wollen wir mal richtig SPD-Interessen durchsetzen. Also, ne? Stalin lässt grüßen. Also die Esken, das ist ja so lustig. Ich bin ja gespannt, ob die noch, ich meine, ist ja auch lustig, dass die 16%-Partei SPD 7 Ministerien wohl bekommt. Also das ist wirklich unglaublich. Vielleicht gibt es noch ein Ministerium, ein Scheißhausministerium für Saskia, ich weiß es nicht. Die das wollen die ja unbedingt Annalena loswerden, aber die geht eigentlich ja nicht, ne?
Nee, die ist wie eine Geschlechtskrankheit.
Die sagt, wenn dieser Klingbeil jetzt auch noch Chef spielt und der ist ja genauso für die 16% verantwortlich, warum soll ich dann gehen?
Ja.
So gesehen hat die sogar recht. Und ich muss sagen, wenn ich der SPD irgendetwas gönne, dann ganz sicher Saskia Esken. Ja. Ich weiß, das ist sehr, sehr böse.
Es ist hart, aber gerecht. Als Ex-Sozi darfst du das ja auch sein. Ich bin ja als Ex-Liberaler auch mit der FDP, ich glaube, wahrscheinlich besonders streng. Komisch, völlig, völlig anderes Thema jetzt, weil wir wissen, ich wiederhole das immer einfach auch, um unsere Demokratie resilienter zu machen. In unserer Demokratie hat gar nichts mit irgendwas zu tun. Und deswegen hat auch die Meldung, dass die AfD jetzt die Union überholt hat in den Umfragen, garantiert nichts mit diesem Koalitionsvertrag oder dem Verhalten von Friedrich Merz zu tun. Nein, das klingt fast ironisch bei dir, Milena. In einer Umfrage von Ipsos, schreibt Apollo News, ist die AfD mit 25% erstmals vor der Union bundesweit stärkste Kraft. Die baldigen Koalitionäre Union und SPD kommen gemeinsam nur noch auf 39%. Und siehe da, an der Basis rumort es deswegen massiv, behauptet die Welt. So habe der CDU-Kreisverband Harz in Sachsen-Anhalt die Bundespartei aufgefordert, den Unvereinbarkeitsbeschluss unter anderem mit der AfD aufzuheben. Ja.
Was für ein Kreisverband?
Genau, das wird sich Fritze Merz auch gedacht haben. Und in den Koalitionsvertrag haben sie dann auch reingeschrieben, quasi, dass auf jeden Fall die Brandmauer bleibt. Also Dankeschön, Harzverband, nee, wie? Harzverband, Harz-Sachsen, Harz-Sachsen, nee, der heißt Sachsen-Anhalt so. Das war's.
Ja, weißt du, ja klar, oh, hey, die im Osten, verstehst du, sagt
natürlich,
der Merz.
Die Demokratie
im Osten kriegen wir auch noch klein. Genau, es ist völlig uninteressant. Die AfD könnte jetzt auf 30% gehen. Es ist nice to have, aber ich meine, hey, wir haben gerade, Deutschland hat gerade eine neue Regierung bekommen. Die wird jetzt 4 Jahre lang die letzten Reste von Wirtschaft und Demokratie zerstören und keiner kann sie aufhalten. Ich meine, Revolution schließe ich in Deutschland mal erstmal aus. Mhm. Das Formular ist noch nicht trocken aus. Da fehlt noch der Stempel, verstehst du? Und ich glaube, ja, sie werden das Lex AfD, also dieses, wer zweimal wegen Volksverhetzung, was auch immer das ist, verurteilt ist, darf nicht mehr gewählt werden. Das ist Lex AfD, wird kommen. Das Land wird weiter ausbluten. Also wer kann, wird abhauen. Das trifft ja in erster Linie die gut Ausgebildeten, die auch woanders Chancen haben. Ja, ja, und ja, das war's dann, ne?
Ungefähr so, ja, das würde ich auch mal meinen. Und wer glaubt, dass das Ganze dann außerhalb
Deutschlands... Ich meine, auch Migration, da gibt's ja auch nichts wirklich Neues. Ich meine, das ist ja auch absurd, was sie da im Vertrag haben. Ja?
Du meinst also, das, was unser neuer baldiger Finanzminister Lars-Lena Klingbock, wie ich ihn gerne nenne, gesagt hat, der hat ja erklärt, was sein Kanzler Dr. BlackRock dazu zu sagen hat, also was er die an Hosen anhat, also ziemlich genau gar nichts, weil Lars-Lena war ja bei der Bild und hat da erklärt, dem Kriegsreporter, dem großen Helden der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer, einem Oberjournalisten dort, der hat ihn im Interview gehabt und da fragt Ronsheimer, faktisches Einreiseverbot für alle Menschen ohne gültige Einreisepapiere. Gilt das? Klingbeil sagt, das ist kein Text aus dem Koalitionsvertrag. Nein, sagt Bild, sondern aus einem 5-Punkte-Plan von Friedrich Merz. Klingbeil wieder, der Koalitionsvertrag gilt. Bild, das heißt, Herr Merz hat sich mit seinem 5-Punkte-Plan offenbar nicht durchgesetzt. Klingbeil, es geht nicht um die Frage durchsetzen, sondern darum, ob wir gemeinsame Lösungen finden. Und die haben wir in enger Abstimmung miteinander getroffen.
Ja, in dem Koalitionsvertrag steht, wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen. So, jo. Da aber die europäischen Nachbarn dagegen sind, wird es nicht passieren. Also wird jeder reinkommen, wie vorher auch. Ja? Also das ist, es wird natürlich einfach so weitergehen. Der 5-Punkte-Plan von Merz ist verpufft. Da steht ja auch dann im Koalitionsvertrag, Einwanderung soll in den Arbeitsmarkt statt in die Sozialsysteme stattfinden. Was ist denn das für ein Satz? Das ist ja eigentlich sowas Selbstverständliches. Ne? Welches Land möchte schon eine Einwanderung in die Sozialsysteme?
Na ja.
Aber damit gibt man ja zu, dass es halt so ist. Nur es wird ja weiter so sein, weil man kann ja niemanden an der Grenze ablehnen, wenn die Nachbarn nicht dafür sind. Das ist alles unglaubliches Blabla. Oder Merz schwafelt von einer Rückführungsoffensive. Ich meine, was für ein Quatsch. Das kommen ja immer noch mehr Flugzeuge mit afghanischen Staatsbürgern rein nach Deutschland, als rausgehen. Auch das wird sich nicht ändern, auch wenn sie das sagen. Ja? Ich meine, es werden ja eh in erster Linie Leute ausgeflogen, die zurück wollen. Ja? Und diese Koalition hat doch tatsächlich angekündigt, 240.000 ausreisepflichtige Asylbewerber zurückzuführen. Ich meine, in so einem normalen Rückführungsflieger sitzen 20, glaube ich, ne? Mhm. Du warst ja schon mal in so einem Flieger.
Vielfach, ja.
Das kann ja dauern, oder? Also
ja.
Ich meine, wenn du mit so, das ist alles Bullshit.
Nee, nicht wenn du die neuen Grundschulleistungstests zugrunde legst und dann die 200.000 durch 20 teilst, da kannst du dann auch zu ganz schnellen Ergebnissen kommen. Das sind vielleicht 2 Flugzeuge oder so, die man nur
voll
machen
muss. Okay.
Ja,
na, die Griechen sind etwas schlauer. Die griechische Regierung hat ja tatsächlich dem EU-Kommissar für Inneres und Migration ein Papier überreicht, in dem sie mit der deutschen Migrationspolitik abrechnen. Ja. Das ist ja auch so geil. Ich meine, Deutschland wird jetzt so als Fluchtmagnet beschrieben, als wichtigster Pull-Faktor für illegale Zuwanderung nach Europa. So nach dem Motto, Deutschland ist schuld. Da sagt's mal endlich jemand, ja?
Aber das sind Nazis, die das sagen.
Ach so.
Rechtsradikal.
Ach so.
Demokratiefeind.
Ei.
Ja.
Okay. Entschuldigung, das ist natürlich die griechische Regierung. Wie konnte ich nur?
Das frage ich mich auch. Das ist bald verboten, Melina. Bald ist es verboten. Ich warne dich, noch ist es eine Trainingsphase, da darfst du sowas jetzt noch sagen. Aber bald klicken da die Handschellen. Das Hass und Hetze.
Aber schön, noch schnell, solange es geht, der Satz der Griechen, Die Deutschen schieben die Schuld für die illegale Migration auf alle, nur nicht auf sich selbst. Aber eigentlich sind sie an dem ganzen Schlamassel schuld.
Tja. Womit die griechische Regierung ja eigentlich offiziell macht, was in Deutschlands Regime noch als Verschwörungstheorie gilt, nämlich die Umvolkung.
Ja.
Also ja, schreibt die Junge Freiheit alles so. Also die schreibt nicht, dass es damit zur Umvolkung offiziell wird, das sag ich. Aber die Junge Freiheit schreibt das, was du gerade eben erwähnt hast. So ist es. Und der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, schließt sich quasi an. Die Junge Freiheit berichtet, dass er die deutsche Migrationspolitik ausdrücklich verteidigt. Er sei dankbar für die Menschen hier. Aus eigener Erfahrung weiß er, Reha-Pflegekrankenhaus, wir können dicht machen ohne Zuwanderung. Wir sind ein Einwanderungsland. Ein derartiges Signal erwartet er auch von der kommenden Bundesregierung. Es sei falsch, Migration nur als Gefährdung der inneren Sicherheit zu sehen. Und betonte mit Blick auf die Terroranschläge der jüngsten Vergangenheit, die Täter seien genauso häufig Rechtsradikale wie Islamisten gewesen.
Und aha, das ist mir allerdings nicht aufgefallen. Also ich meine, ich habe auch keinerlei Sympathie für Rechtsradikale, aber mir ist das nicht aufgefallen, dass die letzten Terroranschläge von Rechtsradikalen...
Was? Nee. Da hast du offensichtlich
auf dem rechten
Auge blind,
oder?
Melina. Ja, muss wohl. Lustige Sache, weißt du, wem auch aufgefallen ist, dass deine...
Eigentlich auf dem Linken inzwischen, naja gut.
Es gibt noch einen, dem aufgefallen ist, dass es irgendwie nicht so ganz passt, was Herr Marx da sagt. Übrigens, wer den mal getroffen hat, ich war ja auch mal Lobbyist für die Zigarettenindustrie, was wenige wissen, als Student allerdings, arbeitet für die Zigarettenindustrie.
Du hast ja nichts ausgelassen, ne?
Doch, bisher Waffenindustrie. Ich will ja, wie also bei Thank You for Smoking, würde ich gerne mal ja, für die Waffenindustrie genau. Eine Zeit lang arbeiten. Dann habe ich's
geiler
voll.
Film.
Ja, total, sehr zu empfehlen. Thank You for Smoking mit Cancer Boy auf dem Plakat, wer den ganzen Zynismus der Politik und des Lobbyings mal erleben möchte. Ich kann bestätigen, dass es auch bei der Zigarettenindustrie so war. Also Pharma und Zigaretten habe ich hinter mir. Und da traf ich auch mal Reinhard Marx. Damals war er noch Bischof. Und ich muss sagen, das war in einer Lobbyveranstaltung, in der ich dann als Kellner, als studentischer Kellner am Tresen stand. Ich habe noch nie einen so saturierten, widerwärtig selbstverliebten, saufenden, rauchenden, was er sonst noch so macht, weiß ich nicht, aber wirklich einen Konsumblob erlebt, diesen Reinhard Marx, der auf diesem auf der
Veranstaltung... Du hattest nicht viel mit Kirche zu tun vorher, oder?
Warte kurz, absurderweise sein Buch zur christlichen Sozialethik vorstellte. Und da sitzt dieser Jabba the Hutt mit einem Cognac-Schwenker in der Hand, einer sehr teuren Zigarre, alles sponsert bei Deutschlands Zigarettenindustrie, schwenkt den Cognac, zieht an seinem Kotzbalken und predigt über die christliche Sozialethik und den Umgang mit armen Menschen. Und dieser Gegensatz, diese Saturiertheit. Im Raum waren nur rotzbetrunkene Politiker und Journalisten, unter anderem Wolf von Lojewski, dem stand ich nämlich an dem Tisch, und kommentierten diesen Reinhard Marx meist still und die wenigsten positiv. Ich war ganz überrascht und hörte da auch von einigen jetzt leider schon ausgeschiedenen Journalisten Sätze, die ich mir heute wünschen würde. Dieser Herr jedenfalls sieht es so und nicht zustimmen tut Dieter Nuhr. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil du schaust ja gerne solche Sendungen wie Maischberger. Dieter Nuhr war bei Maischberger auch zu diesem Thema. Hast du es gesehen oder auch nur gelesen?
Nee, ich habe es nur nachgelesen. Ich habe es nicht gesehen.
Mhm. Ja, was er gesagt hat, ist interessant. Maischberger wollte von ihm wissen, ob die Stimmung denn schlechter sei als die Lage in Deutschland. Es ging um den Koalitionsvertrag und auch die Migration. Und muss dann mit einer Antwort leben, schreibt die Berliner Zeitung, dass für Nuhr die Welt noch nicht dass die Welt für ihn unterging, seit er denken konnte. So war die Formulierung. Denn da waren das Waldsterben, Tschernobyl und das Ozonloch und der Rinderwahnsinn. Und heute eben die Deutsche Bahn. Ich habe zwar insgesamt das Gefühl, wir befinden uns an einem Wendepunkt. Ich weiß aber nicht, wo der liegen soll. Er habe noch überhaupt kein Urteil zu diesem Koalitionsvertrag. Er glaube, dass es schwierig sein werde, illegale Migration zu beenden, weil unglaublich viele Fehler gemacht wurden und die europäische Lösung auch nicht richtig funktioniert. Aber würde jetzt nichts passieren, habe man in 4 Jahren eine AfD bei weiß ich nicht wie viel Prozent. Das könne keiner wollen, so nur. Wir haben viel zu lange ignoriert, dass der Aufstieg der AfD auf realen Problemen beruht, sagt nur. Für ihn steht jedenfalls fest, dass die Sorgen rund um Migration nicht ernst genommen wurden. Ein Freund von mir zahlt Schutzgeld an Leute aus der Klasse seines Sohnes, damit sie ihn auf dem Schulweg nicht angreifen. Ein anderer Freund von mir, dessen Tochter, geht nicht mehr mit kurzen Röckchen in die Schule, weil sie Angst hat, als Schlampe zum Freiwild zu werden. So nur.
Jo.
Tja.
Jetzt hast du aber die ganze Sendung vorgelesen, oder?
Ich fand's wertvoll, mhm. Weil es einerseits ist wieder die Realität eingepackt in so Anbiederungsgeschichten und Relativierung, wie man das von einem Mann wie Nuhr leider kennt. Aber immerhin, ich meine, als Mitgründer der Grünen ist er aus meiner Sicht momentan der Schärfste eigentlich im Staatsfernsehen, der schärfste Kritiker. Also der schärfste Kritiker.
Er wird ja auch schon unter die Rechtsradikalen.
Na klar.
Ja, also von dem linken Milieu. Ne?
Na klar.
Also,
Das ist, das ist klar. Weil wirklich nicht rechtsradikal ist ja die Frau, oder die junge Frau, eher das Mädchen, das Orgasmusgarantien fordert. Du weißt vielleicht, von dem ich rede. Es gibt ja eine junge Vorsitzende der Grünen Partei. Die hätte gern von Männern erstmal Orgasmusgarantien für Frauen, bevor sie irgendwie über irgendwas anderes bereit ist zu reden. Die hat sie, glaube ich, noch nicht bekommen. Also was auch nicht so erstaunlich ist, wenn man sich diese Frau mal so insgesamt auf sich wirken lässt, dann fällt es, kann ich als Mann sagen, ganz schwer, ihr eine Orgasmusgarantie zu geben. Und die ist jetzt wieder aufgefallen mit einer ähnlich klugen Äußerung. Apollo News berichtet, in einer ARD-Sendung sagte Jette Nietzart, so heißt dieses Mädchen, zur Frage nach Opfern durch Migrantengefall, Zitat: "Ich finde es dumm, auf die Frage zu antworten." Später meint sie dann, Kinder werden nicht häufiger von afghanischen Attentätern ermordet als von deutschen Vätern. Hm. Das ist der Stand. Ja. Wenn du das sagst, bist du nicht rechtsradikal.
Das stimmt. Ich meine, Frau Nietzart hat auch schon mal gesagt, Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen. Das hat sie nach der Silvesternacht 2025, wir erinnern uns, geprägt von Ausschreitungen und Verletzten. Da sagte sie das. Also ich glaube, wir tun diesem Mädchen einen großen Gefallen, wenn wir ganz empört darüber berichten. Ja? Also ich denke, sie ist ja bei den Grünen, ne? Chefin der Grünen Jugend. Ja, und ich denke, in der realen Welt hätte sie wahrscheinlich weniger Glück oder Chancen, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? Sagen wir mal so, vom Charisma her, ja, ausbaufähig vielleicht. Viel Headroom nach oben. Um es mal ganz freundlich zu sagen, ja.
Ja? Dann jetzt kommt nichts. Nee, vielleicht nee, macht
es
sie ja mal.
Halt, es ist halt ein großes Nichts irgendwie.
Vielleicht gibst du ihr mal statt eines Orgasmus, einer Orgasmusgarantie, einen Medientraining.
Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte ihr von Nietzsche auch kein Medientraining
oder,
geben.
Oder palim, sie geht zu Lidl davon. Das wäre
eine Möglichkeit. Eine Flasche Pommes oder was?
Eine Flasche Pommes frites bitte. So macht er ja. Das ist der Herr davon. Ein Gott meiner Jugend, muss ich ehrlich sagen, über den ich sehr gelacht habe und den ich vor kurzem tatsächlich zufällig beim Joggen um einen Berliner See noch traf und ihm gute Gesundheit wünsche. Dieter Hallervorden, der ist aufgetreten in einer Show zum 75. Jubiläum der ARD, glaube ich, wo ja übrigens Jürgen von der Lippe auch sehr positiv auffiel mit einer ganz kleinen kritischen Randbemerkung, anderes Thema. Hallervorden jedenfalls hat dort seinen berühmten Palim Palim eine Flasche Pommes frites Sketch auch vorgetragen und hat es getan. Er hat das N-Wort gesagt. Er hat tatsächlich Neger gesagt. Neger ist zwar nicht das N-Wort, wie eigentlich jeder wissen muss, wenn er sich ein bisschen mit dem N-Wort aus der amerikanischen Sphäre beschäftigt. Da ist nämlich das Schimpfwort Nigger das N-Wort, eine üble rassistische Abwertung. Das deutsche Neger, was damit nichts zu tun hat, ist es eigentlich nicht. Aber Hallervorden sagte in diesem Sketch Negerkuss und Zigeunerschnitzel. Das sei der Grund, saß dort in Sträflingsklamotten in einer gespielten Zelle und erklärte, weil er das gesagt habe, sitze er in dieser Zelle. Das war die Einleitung zum Sketch. Danach folgt der berühmte Flasche Pommes frites Sketch und Palim Palim. Und danach waren die Gazetten voll. Also mit Aufregung über das N-Wort. Und über den
Wahnsinn,
Rassisten Hallervorden.
Dieser Rassist, der Rassist Hallervorden. Ja. Also schade, dass ich es nicht gesehen habe. Ich habe tatsächlich ein Stückchen gesehen, dieser 775 Jahre ARD. Ja. Das war so schlecht. Ja, das war so schlecht. Also da waren so Tatortkommissare und es war wirklich wie hieß er nochmal? Der berühmte ARD-Moderator, jetzt ist mir der Name entfallen, rannte weiß immer nicht. Hin und her zwischen den. Es war ganz schlecht. Ich konnte es mir nicht zum Ende angucken.
Kai Pflaume hat das doch moderiert, oder?
Ja, genau. Ja. Genau. Ich kenne ja Kai eigentlich noch von früher. Also als er noch ganz jung war, war ein ganz süßer Kerl.
Eine frische Frau.
Ja, ich habe auch überhaupt nichts gegen ihn, ne? Also gegen Kai habe ich gar nichts, aber ja, er ist halt der Moderator bei der ARD. Muss er halt so einen Scheiß machen.
Naja, er fragte dann ja, oder es ging dann ganz kurz, das war die besagte Szene mit Jürgen von der Lippe. Er sagte dann ja irgendwas, von der Lippe erzählte, dass sich in der Zeit ja viel geändert habe. Heute dürfe man bei der Tagesschau ja nicht mal mehr guten Abend, verehrte Damen und Herren, sagen. Und grinste dann etwas in die Kamera. Und Kai Pflaume ging sofort dazwischen und erklärte, ja, das sei doch aber auch gut, oder? Und daraufhin traute sich von der Lippe dann noch zu sagen, naja, weiß ich nicht. So, also so kritisch war dann in Anführungsstrichen war er von der Lippe. Ja, aber die alte Pflaume war doch sehr, sehr viel und wollte unbedingt verhindern.
Ja, ich meine, 50 Jahre ARD, wenn man da selber dabei 750. ist, so lange. Ich meine jetzt Kai. Achso. Kai so selber. Das färbt natürlich ab. Ist ja klar. Also da kann man jetzt auch nicht mehr weg. Wo will er hin? Also ich meine, ist ja ganz klar.
Och, das mir ist würden ja dann Orte einfallen.
Nein,
da ein paar Orte einfallen,
ja, ja, aber ich meine, ja klar, aber im Grunde Dieter Hallervorden als Rassisten darzustellen, das zeigt ja schon mal, im Grunde entlarvt das diesen ganzen Bullshit unheimlich gut, finde ich.
Ist der noch zu entlarven? Ich weiß nicht.
Zigeunerschnitzel, Zigeunerschnitzel, da. Das hieß eigentlich Zigeunerjunge, das war von Alexandra das Lied. Zigeunerjunge, Der bösen Rassistin Alexandra.
Ach ja. Eine interessante Meldung hat es nur in den Express.at geschafft. Auch das wahrscheinlich wieder aus Gründen, die im Prinzip auch mit diesem Mechanismus zusammensteht. Denn da lesen wir jetzt, dass was die Steuerung eben dieses öffentlich Sagbaren angeht, ob das jetzt Negerkuss, Zigeunerschnitzel oder andere Dinge sind, da ist jetzt herausgekommen, dass mal wieder eine Verschwörungstheorie zutrifft, von der wir es ja eigentlich auch geahnt hätten. Zitat Express, die EU finanzierte gezielt Kampagnen gegen politische Gegner und unbequeme Stimmen. Ja. Nach Jahren der Kritik gibt die Kommission den Skandal nun offiziell zu. Der Verdacht stand im Raum, nun ist offiziell, Ursula von der Leyen hat Umweltorganisationen mit Steuergeld unterstützt, nicht allerdings für Klimaschutz und Umweltschutz, sondern für die politischen Schmutzkampagnen, die gegen die Gegner eben dieses Themas. Ziel der geförderten sogenannten NGOs, Non-Governmental Organisationen, war es, Kritiker der Brüsseler Klimapolitik gezielt zu attackieren. In einer offiziellen Stellungnahme räumt die Kommission ein, dass es, Zitat, unangemessene Lobbyaktivitäten in geförderten NGO-Programmen gab. Gemeint sind gezielte Angriffe auf politische Gegner, die sich gegen einzelne EU-Pläne stellten.
Krass, also, ne?
Ja.
Man muss ja auch noch dazu sagen, dass 2/3 der eingetragenen NGOs in der EU, also die Auskunft über die Herkunft des Geldes, verweigern. Die sagen das nicht. Es ist nämlich so, das hat nämlich ein ungarischer Abgeordneter, EU-Abgeordneter der Orbán-Partei Fidesz, der Abgeordnete Dömötör, der hat nach der Finanzierung von NGOs durch die EU gefragt. So, sowas ähnliches wie mit diesen 501 Fragen von Merz, nur ernst gemeint. Also nur Dömötör hat es halt ernst gemeint. Und 2/3 verweigern einfach die Auskunft. Die sagen einfach nicht, woher sie ihr Geld haben. EU findet das, glaube ich, in Ordnung. Dömötör meint dazu, das ist keine Zivilgesellschaft, das ist politische Korruption auf höchstem Niveau. Dazu muss man jetzt wissen, dass die EU versucht, Ungarn das Stimmrecht zu entziehen.
Ja.
Jo, natürlich. Ich meine, Ungarn, die stellen solche Fragen. Das geht ja nun gar nicht. Und es ist lustig auch, wenn die EU Ungarn vorwirft, gegen die Grundwerte der EU zu verstoßen. Also meinen Sie Korruption jetzt auf höchstem Niveau? Ich weiß es nicht. Das sind, glaube ich, die Grundwerte der EU.
Du bist bald sowas von illegal, Milena. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Mhm. Aber ich muss nicht über Deutschland, um nach Österreich zurückzukommen.
Ja, ob dir das dann hilft. Ob dir das dann hilft.
Noch schon. Ja.
Wahnsinn, wirst du illegal. Ganz erstaunlich. Und eine andere Verschwörungstheorie übrigens, die auch wieder niemand mitbekommt, so in den staatsmedialen Altpapiererzeugnissen. Man wundert sich warum, aber gar nichts hat mit gar nichts zu tun. Ich sage das als Disclaimer. Ich muss ja langsam aufpassen. Ist der Fall Kellermeier. Du erinnerst dich garantiert. Mhm. Da gibt es diese bedauernswerte Ärztin, Frau Kellermeier, die als bedauernswert deswegen, weil sie sich selbst tötete am Ende. Sie war eine der radikalsten sogenannte Impfbefürworterin. Sie hat also die Vergiftung von Menschen mit diesen sogenannten Impfsubstanzen in mRNA stark befürwortet, hat deswegen starken Gegenwind bekommen und verhandelt wurde gegen einen 61-jährigen Deutschen, dem man vorwarf, dass er mit Drohungen gegen Lisa Marie Kellermeier ihren Selbstmord mit verursacht habe. Davon aber hat ihn das Landgericht Wels in Österreich nun freigesprochen. Es hat sich gezeigt, dass Frau Kellermeier stark suizidal war, auch eine psychiatrische Vergangenheit hat und das lange geplant hat, völlig unabhängig von den Anfeindungen dieses Angeklagten hier. Damals hatte die ARD der Tragödie um Kellermeier eine Dokumentation gewidmet, Tod durch Hass und Hetze. Und die Systemmedien haben den besagten 61-Jährigen klar vorverurteilt und jetzt wurde er freigesprochen. Ja, wie du schon immer sagst, solche Richtigstellungen, die findet man dann nicht mehr. Es bleibt hängen, was ursprünglich behauptet wurde.
Ja, eine tragische und auch sehr unappetitliche Geschichte. Also ich bin ja wirklich kein Freund von Drohungen und irgendwelchen anonymen, weiß der Teufel was, ob das Morddrohungen sind oder irgendwelche anderen. Ich bin kein Freund davon, aber es war eigentlich schon relativ absehbar, dass das jetzt nicht zu dem Selbstmord von Frau Kellermeier geführt hat. Also das war schon im Grunde absehbar, schon lange, schon seit Jahren auch. Ja. Das wurde halt alles politisch ausgenutzt und instrumentalisiert. Und das ist eigentlich das wirklich Widerliche an dieser Geschichte. Also Ja, es war eine unglückliche Frau mit Depressionen und psychischen Problemen und es ist, ja. Ja, also was soll man dazu sagen?
Ja,
eine tragische Geschichte.
Ja. In der Tat. Und mal wieder instrumentalisiert, im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum Tode. Eine etwas heiterere Beweis, kann man sagen, einen etwas heiteren Beleg für das, was noch so abgeht, ist aber schon das eingangs erwähnte oder vorhin erwähnte, die Posse und die lustige Meldung aus Hamburg, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte und mit der wir diese schon wieder lange Stunde schließen, oder noch nicht ganz lange Stunde, aber ich schließen, denn die Polizei Hamburg hat etwas zugegeben, was eigentlich auch schon jeder wissen konnte, nämlich hochamtlich festgestellt, ihre Polizisten sind doof. Das ist kein Scherz. Ja, das hat sie tatsächlich festgestellt. Ich frage mich allerdings, ob sie verstanden hat, dass sie das festgestellt hat. Weil ich glaube, dass da jemand gesprochen hat, der eigentlich sich selbst damit auch verraten hat. Die Welt berichtet, nach Angaben der Polizei Hamburg fielen mehr als 60% der Bewerber durch die Prüfung, der Bewerbungsprüfung für Polizeischüler. Thilo Marxen, Sprecher der Polizei Hamburg, sagte der Bild, die höchste Ausfallquote verzeichnen wir am ersten Testtag. Bis Ende 2024 bestand dieser aus einem Lückendiktat und einem kognitiven Test. Die Durchfallquote lag hier am Ende bei knapp 65%. Den größten Anteil habe dabei das Diktat gehabt. Ich übersetze einmal, also ein kognitiver Test, also ein Sammelbegriff für den Test von Intelligenz und Verstandesfähigkeiten und Diktat, daran scheitern insgesamt 65% der Polizeischüler. Und was jetzt noch nicht da drin stand in diesem kurzen Ausschnitt, ist die Tatsache, dass die Polizei diesen Test dann nämlich abgeschafft hat, Ende 2024. Also wer sich da heute bewirbt und alle Wahrscheinlichkeit nach sind das die gleichen oder
der
gleiche
Qualität. Der wird genommen, weil er keinen Test mehr machen muss.
Richtig. Richtig. Und damit passt die Polizei Hamburg natürlich schon heute zum Koalitionsvertrag von Dr. BlackRock, weil sie das praktiziert, was an den Grundschulen auch schon ist. Also hat die Polizei Hamburg damit offiziell festgehalten, ihre Bewerber sind dumm. Und auch ihre Polizeischüler sind dumm, die sie jetzt nehmen. Und das passt für mich völlig zwanglos zu dem Bild, das ich seit 3 Jahren erlebe. Da sind die nicht nur dumm, sondern lebensgefährlich. Die Polizisten. Ist nur lustig, dass die so dumm geworden sind, dass sie das offiziell zugeben, oder? Ja, Herr Marxen, ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Vielleicht nochmal in der Grundschule anrufen und gucken, ob man da was machen kann.
Oh. Tja, aber was soll man sagen? Bloß keine Hausaufgaben machen, ne? Weil das könnte ja Leute, bildungsferne Menschen verschrecken. Oder wie war das? Nee. Man würde Kinder damit
bevorteilen.
Diskriminieren.
Ja, also oder überfordern, genau, die reichen Kinder werden überfordert. Lustig aber auch in dem Zusammenhang, passt auch herrlich ins Bild, was denn passiert, wenn dann sogenannte Akademiker daraus entstehen. Du hast vielleicht mitbekommen, was Lars Weißbrot mal wieder gemacht hat. Das ist ein Mann, der...
Der hat gerechnet, oder?
Ja, hat er. Und das Geile muss man dazu sagen, Lars Weißbrot, also ist Journalist, in Anführungsstrichen, bei der Zeit, bei dem Hetzblatt aus dem Holzbrink-Konzern. Der echauffierte sich mal wieder über Donald Trump, dafür wird er ja wahrscheinlich bezahlt von den Holzbrinks, und behauptete, Donald Trump könne ja nicht einmal auf Grundschulniveau rechnen, weil Trump angekündigt hat, die Zölle über 100% zu erhöhen. Und das ginge natürlich nicht. Das war kein Scherz.
Ja.
Das hat der Weißbrot so erklärt.
Das hat er so erklärt und er hat es auch weiter verteidigt. Selbst, also es sind ja viele, haben sich ja über ihn amüsiert, kaputt gelacht. Manche haben versucht, ihm das zu erklären.
das kann man
lassen. Es ist alles. Weißt du, an wen der mich erinnert hat?
Nein.
An Carmen Geiss. Carmen Geiss von den Geissens. Die hatte in einer Folge stand die auf der Akropolis, in Griechenland und sagte. Was? Wie kann denn das schon so 2500 Jahre alt sein? Wir haben doch erst 2022. Irgendwie hat das so was Ähnliches, ne?
Stimmt. Ja, stimmt. Das Lustige allerdings, was man zu Herrn Weißbrot noch wissen muss, er hat tatsächlich mal eine vermeintlich akademische Arbeit, das steht in seiner professionellen Vita im Netz, über Mathematikphilosophie verfasst. Das kann man sich nie ausdenken. Man kann sich das alles nicht ausdenken. Also ich frage mich
das
immer wieder.
Das ist so quasi, was die Alena Büchs für die Ethik ist, ist Herr Weißbrot für die Mathematikphilosophie.
Ja. Okay. Oder Frau Baerbock für das Völkerrecht und die Diplomatie. Ja. Man kann sich das wirklich nicht ausdenken. Ich frage mich allen Ernstes, ich fragte mich ja bisher, ob geistige Behinderung bei Frauen zur Parteimitgliedschaft bei den Grünen führt oder ob es umgekehrt sei, weil man weiß ja nicht, was Aktion, Reaktion. Und Gleiches muss ich jetzt wirklich für Journalismus fragen in den Staatsmedien. Das ist unfassbar. Das kann man sich nicht ausdenken. Also wer wirklich glaubt, und dass das über 100% Zölle nicht erhöht werden können, das kann einem passieren, wenn man nicht in der Grundschule war oder sich da gewisse Ausfälle hat. Das kann auch Teil einer klinisch manifesten Behinderung sein. Aber das damit zu einem Hochschulabschluss zu schaffen und einer Stelle bei der Zeit als Journalist, das spricht für sich.
Da siehst du mal, es kommt darauf ja gar nicht an. Es kommt nicht auf Wissen an, es kommt auf Haltung an.
Ja,
ich glaube, das ist ich glaube, Haltung ersetzt vieles. Haltung und Ideologie ersetzt eigentlich alles heutzutage.
Tja. Ein Urteil wie aus einer Diktatur fällt mir dazu wieder ein von Andreas Rosenfelder, dem ich unterstelle bei aller Kritik an seinem Bashing, dass mir der 100% noch hingekriegt hätte und dem gleich drüber. Aber ja, ein Zustand wie in einer Diktatur, ihr Lieben, und ich sage es leider schon so oft, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 185 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.